Lesung von RBB Kultur.
Schließlich kommt auch Papa nach Hause. Ma, Shanti Chachi und Shanti Chachis Mann scheuchen uns vor die Tür und Papa wird auf höchster Ebene auf den neuesten Stand gebracht. Bruno Didi und ich sitzen vor der Tür und bibbern. Morgen ist Prüfungstag. Prüfungen kommen mir so unwirklich vor, als würden sie in einer anderen Welt stattfinden. In unserer Welt kämpfen wir tagtäglich gegen Djinns, Entführer und Büffelmörder, ohne zu wissen, wann es uns selbst erwischt. Die Erwachsenen flüstern, aber ich kann deutlich hören, wie schockiert Papa ist. Er ringt nach Luft. Am Ende öffnet Shanti Chachi die Tür und ruft uns rein. Anschließend verlassen ihr Mann und sie das Haus. Jay, hast du wirklich gedacht, wir würden kein Geld haben, um Essen zu kaufen, wenn du nicht arbeitest? Fragt Papa. Ich tue es nicht wieder. Lassen wir dich denn verhungern? Ich dachte nur, ich könnte Faiz ein bisschen Geld abgeben, weil sein Bruder im Gefängnis ist und Anwälte eine Menge Geld kosten. Das ist eine gute Lüge. Für mich klingt sie logisch, nicht aber für Papa. Und dieser Faiz nimmt dein Geld an? Ich habe ihm nichts. Dutaram hat mir nichts bezahlt. Vielleicht, wenn ich bis zum Monatsende gearbeitet hätte. Und du, Runu? Jetzt spricht Ma. Ich habe dich gebeten, auf deinen Bruder aufzupassen. Und du läufst stattdessen in die Schule? Rennst die ganze Zeit im Smog rum, weil du in deinen Trainer verknallt bist? Glaubst du, ich wüsste nicht, was in deinem Kopf vorgeht? Den Trainer? Fragt Runu Didi. Mit gerunzelter Stirn sieht sie mich an, als könnte ich ihr Mars Gedanken erklären. Ich presse das Kinn an die Brust. Ich kann gar nichts erklären. Dein Trainer ist ein Held, was? Sagt Ma. Nur um ihn zu sehen, gehst du das Risiko ein, entführt zu werden. Didis Trainer sieht nicht gerade heldenhaft aus. Wenn ich Gemüse fürs Abendessen hole, wird mich keiner entführen, sagt Didi und fuchtelt mit den Armen, wobei sie aus Versehen mein Gesicht streift, hört aber nicht auf. Nichts wird mir passieren, wenn ich in der Schlange stehe, um Wasser zu holen oder Reis zu kaufen. Aber in dem Moment, wo ich was tun will, was mir Spaß macht, werde ich entführt. Willst du mir das sagen? Hüte deine Zunge, warnt Masi. Du hast einen kleinen Bruder, auf den du aufpassen musst, sagt Papa. Wenn ihr zwei euch nicht selbst um Jay kümmern könnt, warum habt ihr ihn dann überhaupt bekommen? Fragt Didi. Blitzartig holt Papa aus und schlägt Runu Didi auf die linke Wange. Ihr kleiner Ohrring fällt zu Boden. Papa zittert. Seine Augen sind rund und er schaut seine Hand an, als könnte er selbst nicht glauben, was er da gerade getan hat. Ma fängt an zu weinen. Papa hat Didi noch nie geschlagen. Mich auch nicht. Ma rutscht ständig die Hand aus, aber Papa nie. Ma bückt sich, hebt den Ohrring auf und versucht, ihn Didi wieder ans Ohr zu stecken, aber die schiebt sie weg, klettert aufs Bett und setzt sich in die Ecke, wo ich immer Kopfstand mache. Papa greift sich eine Decke und marschiert nach draußen. »Willst du nichts essen?« ruft die Ma hinterher. Ohne sich umzudrehen, hebt Papa die Hand und winkt ab. Ich setze mich ein Stück von Didi weg aufs Bett und knete die ohnehin gebeutelte Matratze mit meinen Knöcheln. Wahrscheinlich kann Didi die Landesmeisterschaften jetzt vergessen. Jede Wette, dass sie das viel trauriger macht, als dass Papa sie geschlagen hat. Kabir und Khadifa. Es kam ihr vor, als wartete sie schon seit Stunden in der Gasse. Hinter ihr flatterte der Vorhang am Eingang zur Videospielhalle, sodass sich die Lichtreflexe aus dem Innern bis zu ihren Füßen ausbreiteten. Die Nacht hatte sich herabgesenkt, ohne dass sie es bemerkt hatte, und die Dächer des Budbazar verschluckt. Khadifa stellte sich vor, wie sie in die Spielhalle marschierte und ihren Bruder herauszerrte. Doch ihr Sinn für Anstand hinderte sie daran. Mädchen aus dem Bastille betraten solche Orte nicht. Nicht einmal, wenn sie sich ansonsten trauten, kurze Röcke zu tragen und ihren Eltern zu widersprechen. Sie zeigte Verantwortungsbewusstsein, indem sie die Jungs ansprach, die in die Spielhalle stolperten. Nur waren sie zu abgelenkt, um ihr zuzuhören. »Bitte, mein Bruder ist da drin«, sagte sie zu einem. dessen stoppligen Schnurrbart und Erwachsenengeruch nach Tabak sie erst jetzt erschrocken wahrnahm. »Er heißt Kabir und ist klein, erst 9. Bitte sag ihm, dass er rauskommen soll. Sag ihm, dass seine Schwester draußen auf ihn wartet.« Das Gesicht des Jungen zeigte keine Regung. Sie trat zur Seite, um ihn vorbeizulassen, zupfte verlegen an ihrem Hijab. Die Scham brannte trotz der Kälte auf ihren Wangen. Sie presste die Knöchel in die Beugung ihrer Ellbogen, während eine vertraute Wut in ihr aufstieg. Ami hatte Kabir am Abend eine Packung Milch kaufen geschickt und Stunden später, als er immer noch nicht nach Hause gekommen war, Khadifa hinterher, um ihn zu suchen. Es spielte keine Rolle, ob Khadifa sich gerade mit ihren Freundinnen unterhalten wollte oder mit Näharbeiten beschäftigt war. Jedes Mal, wenn Kabir aus der Reihe tanzte, war es Khadifas Aufgabe, ihn zur Ordnung zu rufen. War das etwa gerecht? Ami war Gerechtigkeit egal. In letzter Zeit schien sie nur noch das Baby im Kopf zu haben, das in ihrem Bauch heranwuchs. Die Zärtlichkeit, mit der sie vor dem Einschlafen und nach dem Aufwachen mit ihm sprach, wie sie dem Kleinen mit schläfriger Stimme zugurrte, dass sie es kaum erwarten konnte, ihn in den Armen zu halten. Und warum sollte dieses Baby nicht auch wieder ein Junge werden, so wie es sich ihre Eltern wünschten, brachte sie auf die Palme. Der neue kleine Bruder würde wahrscheinlich genauso eine Nervensäge sein wie Kabir. Khadifa würde ihre Freizeit damit vergeuden müssen, hinter den beiden Blagen herzulaufen. Sie hätte keine Sekunde, um bei einer Freundin einen neuen Nagellack oder ein neues Haarband auszuprobieren. Ami und Abu wussten es noch nicht, aber Kabir hatte den Unterricht geschwänzt. Ihre Schule war keine richtige Schule, sondern ein von einer NGO geführtes Zentrum, wo Schüler im Alter von 2 bis 16 Jahren in einen Klassenraum gepfercht wurden. Er ging auch freitags nicht in die Moschee, um die Predigt zu hören und zu beten. Er klaute Abu Geld aus der Brieftasche. Immer nur 1 oder 2 Scheine, damit Abu es nicht merkte. Das Geld, das er mit Botengängen für die Ladenbesitzer im Bootbazar verdiente, reichte nicht für die vielen Stunden in der Spielhalle. Er hätte sogar Khadifa bestohlen. Sie legte mehr als die Hälfte dessen, was sie mit ihren Näharbeiten einnahm, zurück. Aber sie kannte ihn und fing ihn ab, bevor er auch nur in die Nähe ihrer Ersparnisse kam. Ihre Eltern waren Kabir gegenüber zu nachsichtig. Vielleicht, weil er ein Junge war. Aber wenn sie erfuhren, dass er gestohlen und in der Moschee und der Schule gefehlt hatte, würden sie ihn zu seinen Großeltern aufs Dorf schicken und garantiert Khadifa zu seinem Kindermädchen machen. Sie hielten sie für zuverlässig genug, um sich allein um ihren Bruder zu kümmern. Wahrscheinlich sollte sie es als Kompliment verstehen, doch, ja Allah, es war nicht die Art von Lob, die ihr weiterhalf. Ami vermisste ihr Heimatdorf, 3 Stunden mit dem Bus von Bastille entfernt. Sie sprach oft davon, wie süß die Früchte und wie frisch die Luft dort war und wie sie all das für diese Stadt aufgegeben hatte, in der man nicht einmal atmen konnte. Doch für Khadifa war das Dorf eine andere Welt, ein völlig fremdes Reich. Die Abende dort vergingen in Dunkelheit und Stille, unterbrochen nur vom Peitschen der Büffelschwänze und dem Summen der Mücken. Der Mullah hatte Fernseher und Radios im Dorf verboten, vielleicht sogar das Reden. Ihre Großeltern nickten zustimmend, wenn er erklärte, Mädchen sollten verheiratet werden, bevor sie zu alt seien. Und für ihn bedeutete zu alt 13 oder 14. Kabir würde nichts, Khadifa aber alles verlieren, wenn sie aufs Land ziehen müssten. Es machte sie wahnsinnig, dass er alles für so selbstverständlich hielt. Sie hatte Freundinnen, deren ältere Brüder ebenfalls in diese Spielhallen gingen. Sie hatten ihr als erste von Kabirs heimlichen Kicks erzählt. Mit ihrer Hilfe könnte sie deren Brüder bitten, Kabir einen Schrecken einzujagen, ihn unter Druck zu setzen. Er hatte es verdient, Allah war ihr Zeuge. Sie wirbelte ein bisschen Staub auf und zog die bösen Blicke der Passanten auf sich. Dann drückte sie sich an die Wand der Spielhalle in der Hoffnung, hinter der Staubwolke zu verschwinden. Der Vorhang am Eingang der Spielhalle teilte sich. Kabir stolperte heraus und blinzelte, bis sich seine Augen langsam an das schwache Licht in der Gasse gewöhnten. Als er sie entdeckte, grinste er verlegen. »Wo ist die Milch?« zischte sie. »Das Geld.« Er kramte in den Taschen, als gäbe es noch eine Chance, dass er mit seinem benebelten Hirn nicht alles für die Videospiele ausgegeben hatte. Sie schleppte ihn zu einem Stand, der Milch und Quark verkaufte. Den ganzen Weg über beschimpfte sie ihn, weil er nur an sich dachte. »Die Hindus trachten uns nach dem Leben, nennen uns Terroristenschweine, Kinderfänger und Kindesmörder. Und du hast nichts im Kopf als diese blöden Videospiele?« Kabir tat das Herz weh, wenn seine Schwester so mit ihm sprach. Vor allem, weil sie recht hatte. Anfangs hatte er gespielt, um sich die Zeit zu vertreiben. Jetzt aber lechzte er nach dem Kick eines Feuergefechts wie die Schnüffler in den engen Gassen nach Korrekturflüssigkeit. Heute und auch an anderen Tagen hatte er das Namaz vergessen. Der Ruf des Muezzins hatte sein Gewissen in der Spielhalle nicht aufrütteln können, wo nur der Strom irrwitziger Pöbeleien von Seiten der Spieler die Schießereien übertönten. »Tausend Schwänze in deinen Arsch, Bruder. Oder du hast dein Leben bloß einem geplatzten Kondom zu verdanken.« Er wusste, er war zu jung für diesen Raum mit den verkratzten Bildschirmen und unbeweglichen Joysticks. Er hält von einer einzigen Neonröhre und belüftet von einem Deckenventilator, dessen Blätter schwarz vor Dreck waren. Außerhalb der Spielhalle war er ein Niemand, hier drin aber war er ein guter Kämpfer und Teil von etwas Größerem als Bastille und Bazar. »Ich mach es nie wieder«, sagte er jetzt und war nicht sicher, ob er es ernst meinte. »Genau«, sagte Khalifa, »dafür sorge ich, das verspreche ich dir.« Er machte sich auf mehr Gezeter gefasst, doch sie schwieg. Sie sah müde aus. Er sah zu, wie sie von ihrem wahrscheinlich selbstverdienten Geld eine Packung Milch kaufte und schämte sich. Er wusste nicht, wie er ihr sagen sollte, dass es ihm leid tat. Draußen in der Gasse hatte sich eine Menschenmenge um zwei Bettler versammelt. Einer saß in einem Rollstuhl, an dem ein Lautsprecher angebracht war, und der andere war sein Freund und schob. Sie erzählten einer Gruppe von Kindern, die von einem Cricket- oder Fußballspiel zurückkamen, eine Geschichte und stritten darüber, wie sie erzählt werden sollte. Fasziniert blieb seine Schwester stehen, um zuzuschauen, und schob sogar einen kleinen Jungen zur Seite, um einen besseren Blick auf die beiden zu erhaschen. Es war bereits dunkel, und sie waren spät dran. Doch das sagte Kabir ihr nicht. Die Bettler erzählten von Straßenkirani, dem Geist einer Frau, der junge Mädchen aus Gefahren rettete. Selbst beim Fernsehen schweiften seine Gedanken gelegentlich zu Call of Duty 2 ab. Aber die Geschichte von Straßenkirani war so brutal, dass er für ein paar Minuten den Rückstoß der MP40 vergaß, mit der er seine Angreifer niedermähte, und die blutroten Spritzer, die anschließend seine Sicht trübten. »Diese Geschichte ist ein Talisman«, sagte der Bettler im Rollstuhl. »Drückt sie fest an eure Herzen.« Dann stieß seine Schwester ihn an und sagte, es sei Zeit zu gehen. Die Straßen leerten sich. Sie liefen schnell nach Hause. Bald kehrten Kabirs Gedanken wieder in die Spielhalle zurück, wo er heute Nazis in Russland bekämpft hatte. Einzelne Bilder aus dem Spiel blitzten vor seinen Augen auf. Ein langer, kalter Winter, der Schnee glatt wie Eis, er hinter einer Säule versteckt. Er warf eine Granate. Der Smog war wie eine Nebelwand, die ihn vor den Kugeln seiner Feinde rettete. Er stolperte über irgendwas, stürzte, und seine beiden Welten vereinten sich in einem Schmerz, der ihn von Kopf bis Fuß durchfuhr. Die Sonnenbrille mit dem schwarzen Plastikgestell und den gelben Bügeln, die er sorgfältig in den Kragen seines Pullovers gesteckt hatte, knirschte unter ihm. Noch im Liegen hob er den Oberkörper an, um zu sehen, ob sie zerbrochen war. Nur ein paar Kratzer. Morgen würde er sie wieder aufsetzen. Egal, ob die Sonne schien oder nicht, denn sie gab ihm das Gefühl, hip zu sein, wenn er die Spielhalle betrat. Aber da wollte er ja gar nicht mehr hin, oder? Khalifa wartete, dass er sich aufrappelte. Sie sah die Straßenlaternen und Häuser im Smog verschwinden und spürte einen unerwarteten Anflug von Zärtlichkeit. Kabir war bloß ein Kind, das in einer Erwachsenenwelt lebte. Es war anstrengend, selbst für sie. »Alles in Ordnung?«, fragte sie. Er hob den Daumen. »Glaubst du, dass Ami uns zwingen wird, wegzuziehen?«, fragte Kabir, nachdem er sich wieder aufgerappelt hatte. »In ein anderes Bastille? Weil die Hindus hier«, er hielt einen Moment inne, uns ans Leben wollen? Die Polizei hat die Muslime festgenommen, hinter denen sie her war, antwortete Khalifa. Bestimmt sind die Hindus jetzt froh und lassen uns in Ruhe. Sie hoffte, es wäre wahr. Sie hatte die muslimischen Männer, die von der Polizei verhaftet worden waren, nicht gekannt und war froh darüber. Sie wollte nicht aus dem Bastille weg. Alle ihre Freundinnen waren hier. Mädchen, die sie anriefen, sobald ihre Eltern bei der Arbeit waren, um sowas wie eine Hi-Fi-Party zu veranstalten, die ihr Kleider und Schmuck liehen oder über skandalöse Affären tratschten, von denen die Erwachsenen glaubten, niemand sonst wüsste davon. Diese Mädchen hatten ihr beigebracht, von den Riesenmengen an Pailletten, die sie in Heimarbeit auf Hemden nähte, immer ein paar für sich zu behalten, damit auch ihre eigenen Kopftücher funkelten. Die Vorstellung, all das hinter sich zu lassen und in eine Ehe gezwungen zu werden, machte sie verrückt. Sie hätte am liebsten geschrien und mit beiden Händen gegen die Wände gehämmert, bis die roten Glasarmreifen zersprangen. Doch etwas in ihrem Innern hielt sie davon ab. Vielleicht hatten Ami und Abu recht. Sie war ein verantwortungsbewusstes Kind. Kabir wartete, ob seine Schwester noch etwas sagen würde, doch sie tat es nicht. Er wünschte, er wäre nicht so eine Enttäuschung für sie. Ab sofort würde er seine Zeit nur noch an anständigen, harmlosen Orten verbringen, zum Beispiel dem Fitnessstudio im Boot Bazaar, dessen Plakate versprachen, aus Lämmern Löwen zu machen. Kabir sah förmlich vor sich, wie seine Brust anschwoll und muskulöser wurde, so wie die eines Helden in einem Bollywood-Streifen. Er malte sich aus, wie seine schweren Schritte durch diese Gassen hallten und die Ladenbesitzer, für die er arbeitete, zitterten, wenn er an ihnen vorbeimarschierte. Das Poltern der Schritte klang mit einem Mal so echt, dass er sich umdrehte. Sein Blick fiel auf eine riesenhafte, in eine schwarze Decke gehüllte Gestalt. Doch wie konnte er sicher sein, dass sie Wirklichkeit war? In Gedanken war er noch halb im Jahr 1942. Khalifa sah ihren Bruder an und erkannte an seinem glasigen Blick, dass er schon wieder träumte. »In diesem Bastille gibt es keine Geheimnisse«, sagte sie. »Abu wird bald rauskriegen, wie viel Geld du ihm klaust, um es in der Spielhalle auszugeben. Dann setzt er dich vor die Tür und du musst auf der Straße leben und Klebstoff schnüffeln, wenn du in kalten Nächten wie dieser überhaupt schlafen willst.« Dann sah sie eine Bewegung. Das Funkeln einer Goldmünze in der Dunkelheit. Sie blickte Kabir an und wusste, dass auch er es gesehen hatte. Sie hätten längst zu Hause sein müssen. Sie hatten die Geschichten über die entführten Kinder gehört. Aus dem Augenwinkel sah sie das Aufblitzen einer silbernen Nadel, das Flattern eines rechteckigen Tuchs, das einen süßen Duft verströmte. Der Duft war stärker als die rauchige Luft und stieg ihr in die Nase. Sie hörte das Klirren von fremden Armreifen. Die Packung Milch in ihrer Hand fühlte sich feucht und schmierig an. »Wenn du Angst hast, kannst du Straßenkirani rufen«, sagte Kabir, als er sah, wie seine Schwester zitterte. »Sie beschützt kleine Mädchen.« »Wir haben mit den Geistern der Hindus nichts zu schaffen«, gab Khalifa zurück, nahm ihn an der Hand und lief los. »Und was ist mit dir? Wer beschützt dich?« 3. Diese Geschichte wird dir das Leben retten. Wir glauben, dass die Djinns in diesen Palast einzogen, als unsere letzten Könige starben. Ihre Herzen waren von den schändlichen Triumphen der Weißen gebrochen, die den Anspruch erhoben, unsere Herrscher zu sein. Niemand weiß, woher die Djinns kamen. Ob sie von Allah Ta'ala geschickt oder von den inbrünstigen Bitten der Gläubigen beschworen worden waren. Sie sind schon so lange hier, dass sie gesehen haben müssen, wie die Mauern des Palastes einstürzten, wie Moos und Kletterpflanzen die Säulen zerbröselten und Pythonschlangen über die rissigen Steine glitten wie Träume, die im Dämmerlicht aufscheinen. Jahr um Jahr spüren sie seitdem, wie die Frangipani im Garten unter dem Wind erschauern und süß duftende Blüten abwerfen. Wir können die Djinns nicht sehen, es sei denn, sie nehmen die Gestalt eines schwarzen Hundes, einer Katze oder einer Schlange an. Doch wir spüren ihre Gegenwart sobald wir die Palastanlagen betreten. In dem Hauch, der uns wie der Zweig eines Strauches über Rücken oder Nacken streift. In der Brise, die unsere Hemden bläht. Und in der Leichtigkeit, die wir beim Beten in unseren Herzen fühlen. Wir sehen, dass du Angst hast. Aber hör auf uns, höre. Wir verwalten diesen Palast der Dschinns seit Jahren und können dir versichern, dass sie noch nie jemandem Leid angetan haben. Oh ja, es gibt böse Dschinns, betrügerische oder ungläubige Dschinns, die Besitz von deiner Seele ergreifen wollen. Aber jene, die hier wohnen und die Briefe der Gläubigen lesen, sind gute Dschinns. Allah Ta'ala schuf sie aus rauchlosem Feuer, damit sie uns dienen. Sie sind Heilige. Sieh dir die Menschenmenge an, die sich durch diese Anlagen wälzt, Fleischwürfel in den Himmel wirft, damit die Milane sie aufschnappen, Aluschalen mit Milch für die Hunde aufstellt, in der vagen Hoffnung, dass einer von ihnen ein Dschinn ist, in anderer Gestalt. Es sind Gläubige aller Religionen, nicht nur Muslime. Faiz, so heißt du doch, nicht wahr? Schau selbst, Faiz. Hier gibt es Hindus und Sikhs, Christen und vielleicht sogar Buddhisten. Sie halten Briefe an die Dschinns in Händen und kleben ihre Bittschriften auf die bröckeligen Mauern. Nachts, wenn die Tore geschlossen sind und die Asche der Räucherstäbchen auf die Erde rieselt, lesen die Dschinns die nach Räucherwerk und Blüten duftenden Briefe. Sie lesen schnell, anders als wir. Wenn sie von der Aufrichtigkeit deines Wunsches überzeugt sind, werden sie deiner Bitte entsprechen. Als Verwalter des Dschinn-Palastes haben wir es viele Male erlebt. Doch nimm uns nicht einfach beim Wort. Dort drüben, beim Frangipani, wirst du einen grauhaarigen Mann bemerken, der vier Jungen mit Kesseln voller Biryani Anweisungen gibt. Jahrelang litt seine Tochter an chronischem Husten, gegen den kein Kraut gewachsen schien. Er brachte sie zu den staatlichen Krankenhäusern, in Privatkliniken, die wie Fünf-Sterne-Hotels aussahen, zu einer heiligen Frau, die in einer Hütte am Arabischen Meer lebte, und zum Ashram eines Babas, weit oben in den Bergen des Himalaya. Sie wurde geröntgt, einer Computer- und einer Kernspintomographie unterzogen. Sie trug Ringe mit blauen, grünen und violetten Steinen, die für Gesundheit sorgen sollten. Nichts half. Dann erzählte ihnen jemand von diesem Palast, und der Vater kam mit einem Brief für die heiligen Dschinns. Inzwischen hätte er alles für seine Tochter getan. Er hätte sich sämtliche Zähne ziehen lassen und sie wie Perlen in ein Tuch aus Atlasseide gewickelt, wenn die Dschinns es von ihm verlangt hätten. Seine Bitte war kurz. Manche Leute schreiben seitenlange Briefe, in denen sie ihre Leiden auflisten, fügen Kopien von Geburtsurkunden, Heiratsurkunden und notariell beglaubigten Verkaufsurkunden von Häusern hinzu, die ungleich und unbefriedigend unter Brüdern und Schwestern, Onkeln und Tanten aufgeteilt worden waren. Der Vater jedoch schrieb nur: »Bitte erbarmt euch unser und heilt meine Tochter von ihrem Husten.« Er zeigte uns den Brief, so erfuhren wir davon. Er legte ein Foto seiner Tochter von früher bei, bevor der Husten sie in ein klappriges Gerippe verwandelt hatte. Und jetzt überzeuge dich selbst. Die Tochter ist das Mädchen in dem grünen Salwar-Kamis, neben dem Frangipani. Sie trägt ein Kopftuch, um die Dschinns nicht in Versuchung zu führen. Selbst gute Dschinns haben eine Schwäche für hübsche Mädchen. Wir wollen ehrlich zu dir sein. Doch sieht sie nicht gut aus? Sie hat rote Wangen, kräftige Knochen, einen geraden Rücken und der Husten ist verschwunden. Nächsten Monat wird sie heiraten. Ihr Vater dankt den Dschinns, indem er den Besuchern Biryani anbietet. Du hast gut daran getan, herzukommen. Jetzt musst du hineingehen zu deiner Ami und deinem Bruder. Da ist es dunkler. Gewiss. Die Schwaden der Räucherstäbchen und Kerzen haben die Wände geschwärzt. Wir wollen es nicht verhehlen. Du wirst schrecklichen Erscheinungen begegnen. Einer zitternden Frau, aus deren Mund der Wahnsinn sprudelt. Sie wurde von ihrem Mann hierher gebracht, in der Hoffnung, dass unsere guten Dschinns den bösen Dschinn austreiben können, der sie bewohnt. Einem jungen Mann, der die Stirn gegen die Wand schlägt, bis Blut über sein Gesicht rinnt, Flughunden, die kopfüber von eingestürzten Dächern hängen und deren Kreischen den Refrain für die panischen Gebete der Verzweifelten bildet. Doch hör auf uns, höre. Unsere heiligen Djinns sind mächtig. Der Brief deiner Ami wird den Djinns erzählen, was sich deine Familie wünscht. Gute Noten für dich bei der nächsten Prüfung. Eine angemessene Braut für deinen Bruder. Die unversehrte Rückkehr eines verschwundenen Freundes oder Cousins. Vielleicht, und wir sagen nicht, dass dies auf dich zutrifft, hoffst du auf Gerechtigkeit für deinen Vater oder jemanden in deiner Familie, dem Unrecht von Seiten der Polizei oder den Gerichten widerfuhr. Schau nicht so überrascht. Uns Muslimen passiert das öfter, als du dir vorstellen kannst. Doch egal, was euch bedrückt, vertraue uns. Die Djinns werden es vertreiben. Wir wollen dir ein Geheimnis verraten. In den ruhigsten Straßen des Landes, den von Jambolana-Pflaumen und Goldregen gesäumten, leben Politiker, die nur deshalb Minister wurden, weil sie uns zu muslimischen Ausländern erklärten. Auf Demonstrationen skandieren sie, dass Hindustan den Hindus gehört und dass Menschen wie du und ich nach Pakistan zurückgehen sollen. Doch selbst sie kommen zum Beten hierher. Abends, wenn die Ruinen schon fast verlassen sind, schicken sie ihre Häscher, um die letzten Besucher von der Anlage zu vertreiben, damit niemand heimlich fotografieren kann, wie sie sich vor unseren Djinns verneigen. Sie halten auch die archäologische Aufsichtsbehörde davon ab, uns den Eintritt zu verwehren, weil sie unseren Djinns ebenso vertrauen wie wir. Diese Politiker haben niederträchtige Zungen und böse Herzen. Trotzdem weisen die Djinns sie nicht ab. Hier sind alle gleich. Sprich mit den Besuchern. Du wirst erfahren, dass sie hier sind, weil sie etwas verloren haben. Manchmal haben sie die Hoffnung selbst verloren. Und hier, in diesen Ruinen, die dir so viel Angst machen, finden sie einen Grund zu leben. Lieber Junge, hör auf uns, zu deinem eigenen Besten. Zieh deine Schlappen aus, wasch dir die Füße und tritt ein. Die Djinns erwarten dich.